In our previous session we dealt with the sins of religious people.
In unserer vorigen Lehreinheit befassten wir uns mit den Sünden religiöser Menschen. Paulus führt in diesem Zusammenhang die Juden als Beispiel, aber nicht als einziges Beispiel an. Ich wies euch darauf hin, dass das, was im ersten Jahrhundert für die Juden galt, in vielerlei Hinsicht im 20. Jahrhundert für die Christen gilt. Wenn wir diese Worte lesen, brauchen wir nicht zu meinen, sie bezögen sich lediglich auf andere Menschen und hätten für uns keine Gültigkeit. Wir müssen vielmehr fragen, in welcher Hinsicht sie auch auf uns zutreffen. In der vorletzten Lehreinheit hielten wir die fünf Prinzipien des göttlichen Gerichts fest. Ich wiederhole: Erstens, das göttliche Gericht ergeht der Wahrheit des Wortes entsprechend. Zweitens, es basiert auf unseren Werken, auf dem, was wir tun. Drittens, es ist unparteiisch und kennt kein Ansehen der Person. Viertens, wir werden nach dem Maß unserer Erkenntnis gerichtet werden. Je mehr Erkenntnis, desto strenger das Gericht. Fünftens, es werden nicht nur nach außen sichtbare Taten, sondern auch die Motive und Absichten des Herzens gerichtet. Als nächstes fasste Paulus zusammen, welche allgemeine, auf alle Zeitalter und Volksgruppen bezogene Kategorie Menschen Gott annimmt und welche er ablehnt. Gott nimmt jene an, die mit geduldiger Ausdauer im Tun von guten Werken Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen. Das Wort tun weist auf Werke hin, das Wort suchen weist auf Glauben hin. In die Tat umgesetzter Glaube, danach sucht Gott. Anschließend ging Paulus auf den Unterschied zwischen äußerlichen Vorschriften und Regeln und der Realität einer inneren Erfahrung mit Gott ein. An verschiedenen Beispielen zeigte er auf, dass Gott äußerlichen Regelgehorsam, Vorschriften, Zeremonien oder Riten nicht als Kriterien akzeptiert, anhand derer jemand als gerecht von ihm angenommen wird. Nun gehen wir weiter zum dritten Kapitel des Römerbriefs. Hier wird dieses Thema weiter vertieft, dass uns die Erkenntnis von richtig und falsch, die Erkenntnis der Gesetze Gottes für sich allein genommen, nicht gerecht macht. Ganz im Gegenteil, diese Erkenntnis überträgt uns umso mehr Verantwortung. In den ersten Versen des dritten Kapitels überträgt Paulus dies erneut auf sein eigenes jüdisches Volk, indem er sagt: Was ist nun der Vorzug des Juden? Oder was ist der Nutzen der Beschneidung? Man könnte sagen, wenn uns die Beschneidung keine Annahme vor Gott verschafft, warum tun wir sie dann überhaupt? Warum gab Gott den Juden all diese Vorschriften? Was nützen sie? Paulus sagt, sie nützen sehr viel. Zitat: Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Ihnen, das ist das jüdische Volk. Ich muss euch darauf hinweisen, dass es heute die Christen sind, denen die Aussprüche Gottes anvertraut worden sind. Uns steht das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle zur Verfügung. Was denn? Wenn einige untreu waren, wird ihre Untreue die Treue Gottes nicht aufheben. Da, wie gesagt, das Wort Glaube nicht nur unseren intellektuellen Glauben umfasst, sondern auch unsere persönliche Hingabe an Gott, ist hier das Wort Untreue dem Wort Unglauben vorzuziehen. Ihre Untreue, die Untreue einiger Juden, hob die Treue Gottes nicht auf. Gott bleibt treu, auch wenn Israel untreu ist. Das sagt Paulus hier. Wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Die folgenden Worte lauten: Das sei ferne. In der alten King James Bibel steht: God forbid, Gott bewahre. Wiederum denkt Paulus wie ein Jude, denn das ist ein typisch hebräischer Ausruf: Halilah. Ich habe darüber nachgedacht, wie man ihn wohl am besten übersetzt. Das sei ferne trifft den Kern eigentlich recht gut. Oder auch: Vergiss den Gedanken. Oder: Wie kann man so etwas denken? Immer wenn wir von nun an auf den Begriff Halilah stoßen, lese ich: Wie kann man so etwas denken? Dieser Ausruf enthält nicht den Namen Gottes. Er meint lediglich etwas, das undenkbar ist, im Sinne von: Wie könnte man es wagen, so etwas zu erwähnen? Wie könnte man es wagen, so etwas zu denken? Deshalb sagen wir am besten, wie kann man so etwas denken? Vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und den Sieg davonträgst, wenn man mit dir rechtet. Das ist ein Zitat aus Psalm 51, jenem großen Bußgebet Davids, das er sprach, nachdem er der Sünde des Mordes und des Ehebruchs überführt worden war. Die vorangehenden Worte lauten: gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Diese Worte sind erstaunlich, denn er hatte einen Mann getötet und dessen Frau genommen. Man möchte meinen, er würde sagen, er hätte gegen den Mann und gegen dessen Frau gesündigt, doch in diesem Moment entsetzlicher Pein sagt David: gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Nur der Heilige Geist kann uns an diesen Punkt bringen, an den Punkt, an dem wir erkennen, dass unsere Sünden und bösen Taten zwar andere Menschen in Mitleidenschaft ziehen, aber das eigentlich Schreckliche ist, was sie Gott antun. Ich glaube, dieses Bewusstsein definierte Charles Finney als echte Buße. Er sagte, wir hätten noch nicht wirklich Buße getan, wenn wir lediglich darauf sehen, was unsere Sünden anderen Menschen antun. Wahre Buße ist, wenn uns die Augen dafür aufgehen, was unsere Sünden Gott antun. Ich muss sagen, dass es diese Buße im Leib Christi heute nur sehr selten gibt. Was daraus resultiert, ist offensichtlich. David bekam also eine entsetzliche innere Offenbarung darüber, was seine Sünde dem allmächtigen Gott angetan hatte, welches Leid sie dem Herzen Gottes zugefügt hatte. Der Mann, den Gott als König auserwählt hatte, hatte Gott betrogen und dessen Vertrauen missbraucht. Und dann sagt er: angesichts dessen ist alles, was du sagst, Gott, wahr. Wenn du mit uns ins Gericht gehst, trägt deine Wahrheit den Sieg davon. Ich halte es für ausgesprochen wichtig, irgendwie, so oder so, an diesen Punkt zu kommen und anzuerkennen, was Gott sagt, ist richtig. Was er sagt, stimmt immer. Er irrt sich nie. Wie oft sind wir versucht zu glauben, Gott hätte in einer bestimmten Situation nicht das Richtige getan? Gott, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir vertrauen kann, so wie du mit dieser Situation umgehst. Es ist wirklich ein tiefes Wirken des Heiligen Geistes an uns erforderlich, um uns zu dieser Überzeugung zu bringen. Eines Tages las ich Offenbarung 4,11 in einer neueren Übersetzung, wo es in den älteren Versionen heißt: denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden, hieß es hier sinngemäß, sie wurden so geschaffen, weil du sie so wolltest. Als ich das las, bekam ich eine Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ich euch das vermitteln kann, aber die beste Begründung für irgendetwas ist immer die, dass Gott es so will. Es gibt keine höhere und bessere Begründung für etwas als die, dass Gott es genau so will. Das hört sich so einfach an, aber wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir uns vor Gott, vor seinem Gericht, vor seinen Wegen und vor seinem Willen beugen und sagen: Gott, alles, was du sagst und tust, ist absolut vollkommen. Ich komme zurück zu dem, was Mose zu den Kindern Israels sagte: sein Weg ist vollkommen und all seine Werke sind gerecht. Gott hat nie etwas Ungerechtes getan. Ich hoffe, dass ihr infolge dieser Betrachtung des Römerbriefs ein völlig neues Bild von der absoluten Gerechtigkeit Gottes bekommen werdet. Zu diesem Zweck müssen wir uns demütigen. Vielleicht haben wir nicht genau dieselben Sünden begangen wie David, aber in jedem von uns sind die Dinge, die in den Augen Gottes seit jeher etwas Entsetzliches sind. Ich denke, Finney hat recht, wenn er sagt, dass wir an den Punkt kommen müssen, an dem uns durch die Offenbarung des Heiligen Geistes bewusst wird, was unsere Sünden Gott antun. Manchmal muss Gott uns auf einem steinigen Weg dorthin führen, aber das ist genau der Ort, von dem Paulus hier in dieser Passage spricht. In den folgenden Versen nimmt Paulus, wie er es im Römerbrief oft tut, einen möglichen Einwand gegen seine Lehre vorweg. Er formuliert den Einwand und geht anschließend darauf ein. Das ist typisch jüdisches Denken. Die Juden denken ähnlich, wie es im Talmud sichtbar wird, in These und Antithese. Deshalb sind auch so viele erfolgreiche Rechtsanwälte Juden, da diese Denkweise, die eine Sache gegen eine andere ausbalanciert, bereits von ihrer Herkunft her in ihnen angelegt ist. Es ist auch typisch für Juden, dass sie auf eine Frage mit einer Gegenfrage antworten. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Wenn man die Lehre Jesu unter die Lupe nimmt, wird offenbar, dass er ein echter Jude war. Fast immer, wenn ihm eine Frage gestellt wurde, antwortete er mit einer Gegenfrage. Was sollen wir in puncto Ehescheidung tun? Habt ihr nicht gelesen? Und so weiter. Hier nimmt Paulus also einen Einwand seiner jüdischen Brüder und Schwestern vorweg. Glaubt mir, jeder seiner hier formulierten Einwände kommt noch heute aus dem Mund von Juden, die mit dem Evangelium konfrontiert werden. Er sagt, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise, das sei ferne. Wie kann man so etwas denken? Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Versteht ihr? Er stellt sich vor, jemand würde entgegnen, nun im Grunde sagst du, je untreuer wir sind, desto mehr Ehre bekommt Gott für seine Treue. Wenn wir also Gott die Ehre geben wollen, brauchen wir bloß weiterhin untreu zu bleiben. Versteht ihr den Gedankengang? Das ist der Einwand. Seine Antwort lautet, wie kann man so etwas denken? Weiter, wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmender geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Wenn meine Sünde Gott dadurch Ehre gibt, dass sie seine Treue noch mehr in den Vordergrund rückt, warum sollte ich dann dafür gerichtet werden? Glaubt mir, diese Einwände kann man noch heute hören. Und sollen wir es etwa so machen, wie wir verlästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme. Das ist eine Perversion der Wahrheit des Evangeliums, aber ich kann euch anhand eigener Erfahrungen im Nahen Osten sagen, dass das ein sowohl unter Juden als auch unter Moslems weit verbreitetes falsches Bild vom Evangelium ist. Sie stellen den christlichen Glauben fälschlicherweise so dar, dass man im Grunde tun kann, was man will und dennoch ungeschoren davonkommt. Das ist eine typisch nahöstliche Reaktion. Paulus geht darauf ein. Er verschwendet nicht viel Zeit damit und sagt kurz und knapp, deren Gericht ist gerecht. Also quasi, ich werde meine Zeit nicht mit Leuten verschwenden, die so denken. Sie haben die Verurteilung verdient, weil sie die Wahrheit gehört und anschließend absichtlich abgelehnt haben. Nun zu Vers 9. Was nun? Haben wir Juden einen Vorzug gegenüber den Nichtjuden? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Sie sind allesamt der Sünde schuldig. Das haben wir alle gemeinsam, ob wir nun Juden oder Nichtjuden sind. Wir sind alle Sünder. Es scheint, als ob Gott es so will. Doch ich lebe schon seit vielen Jahren unter Juden und habe eine jüdische Frau und ich habe eins erkannt. Das Schwerste für die Juden unserer Zeit ist anzuerkennen, dass sie Sünder sind. Ihr würdet staunen, wie schwer es für sie ist, das zu erkennen. Und sie sind in diesem Punkt sehr aufrichtig. Es ist wirklich etwas Erstaunliches. Wenn Paulus nun verschiedene Schriftstellen aus dem Alten Testament anführt, die allesamt die Sündhaftigkeit aller Menschen und insbesondere der Juden unterstreichen, dann wusste er, womit er es zu tun hatte. Er kannte sein Volk. Somit bringt er nun etliche Zitate aus dem Alten Testament, die belegen, dass wir alle vor Gott schuldig sind. Lesen wir ab Vers 10. Wie geschrieben steht. Also, wie in der Bibel geschrieben steht. Da ist kein Gerechter und auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ich hielte es für gut, eine der beiden alttestamentlichen Passagen, in denen man diese Worte findet, kurz aufzuschlagen. Es handelt sich um Psalm 14 und Psalm 53. Gott sorgte durch seinen Heiligen Geist dafür, dass diese Aussage gleich zweimal in der Bibel festgehalten wurde. Für den Fall, dass jemand beim ersten Mal verpasst, muss er beim zweiten Mal zwangsläufig sich damit konfrontieren. Psalm 14 Hier steht noch ein wenig mehr und das ist sehr wichtig. Wir lesen ab Vers 1. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet, sie tun abscheuliche Taten, da ist keiner, der Gutes tut. Beachtet, wer das Falsche glaubt, der lebt auch falsch. Man kann nicht das Falsche glauben und gleichzeitig richtig leben. Man kann auch nicht das Richtige glauben und gleichzeitig falsch leben. Unser Leben ist das Produkt unseres Glaubens. Als sie sagten, es gibt keinen Gott, setzten sie sich allen Arten des Bösen aus. Und achtet nun auf Vers 2. Der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder. Damit ist die ganze Menschheit gemeint. Im Hebräischen heißt es hier, die Söhne Adams. Ich möchte euch darauf hinweisen, ohne näher darauf einzugehen, dass die Bibel nur den Umgang mit Adam und seinen Nachkommen kennt. Überall, wo es Menschen heißt, steht im Hebräischen die Söhne Adams. Das ist wichtig. Ich kann nicht näher darauf eingehen, aber es gibt eine Reihe von Bibelkommentatoren, die glauben, dass es auf Erden höchstwahrscheinlich noch andere menschliche Rassen gab, mit denen sich die Bibel jedoch nicht befasst. Die Bibel befasst sich nur mit Adam und dessen Nachkommen. Das ist sehr wichtig, denn das kann zu Missverständnissen führen. Der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Es gibt keinen Menschen, der in seinem natürlichen, gefallenen Zustand Gott sucht. Diese Suche nach Gott ist nicht im menschlichen Herzen angelegt. Für mich ist das sehr real, denn ich hatte nie Probleme damit, zu glauben, dass ich ein Sünder bin. Das war ein Vorteil für mich, als ich mein Leben mit dem Herrn begann. Ich kam etwa zur selben Zeit zum Herrn wie ein Freund von mir aus der Armee, der sehr religiös war. Ich kam im Glauben etwa 10-mal schneller voran als er, einfach nur, weil ich keine Probleme damit hatte, anzuerkennen, dass ich ein Sünder bin. Aber ich sagte zu mir selbst, schließlich war ich wirklich ein Sünder. Dennoch hatte ich es in mir, nach der Wahrheit zu suchen. Seit meinem 12. Lebensjahr suchte ich nach der Wahrheit. Eines Tages las ich diesen Psalm und Gott sagte zu mir, du hast nur deshalb nach der Wahrheit gesucht, weil ich das in dich hineingelegt habe. Wenn ich es nicht in dein Herz hineingelegt hätte, hättest du dich auch nie für die Wahrheit interessiert. Mir wurde klar, dass ich mir nichts darauf einbilden konnte. Das ist sehr wichtig. Es gibt niemanden, der von Natur aus Gott sucht. Vielleicht hatten viele von euch von Kindheit an wegen ihrer Herkunft oder ihrer Erziehung oder eines geheimnisvollen Wirkens Gottes in ihrem Leben eine Sehnsucht nach Gott. Ihr wolltet Gott kennenlernen, aber bildet euch nie etwas darauf ein. Ihr hättet dieses Verlangen nie gehabt, wenn Gott es nicht in euch hineingelegt hätte. Euch selbst überlassen, hättet ihr nie nach Gott gefragt. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wie viele? Nicht einer. Das ist sehr, sehr nachdrücklich. Nicht einer. Das steht zweimal im Buch der Psalmen, doch die Menschen tun sich so schwer, es zu erkennen. Gehen wir nun zurück zu Römer 3 und lesen wir noch die übrigen Verse. Sie stammen aus den Psalmen und aus den Propheten und wir werden einige, aber nicht alle Verweisstellen nachschlagen. Römer 3, 13. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht gekannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Denkt einen Augenblick über diese Aufzählung nach und dann möchte ich euch eine Frage stellen. Um welchen Teil der menschlichen Persönlichkeit geht es hier am allermeisten? Worum? Um den Mund. Wie wahr das doch ist. Die ersten vier Aussagen beziehen sich darauf, was wir mit unserem Mund tun. Jakobus sagt, die Zunge sei ein unstetes Übel und die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Ich erinnere mich noch, wie ich im ersten Jahr des Zweiten Weltkriegs an einer Konferenz über die Zukunft der Gesellschaft teilnahm, was im Grunde lächerlich war. Es war auch keine religiöse Konferenz, doch dort sagte jemand, Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Ich sagte mir, das stimmt. Das war eigentlich mein erster Kontakt mit der Bibel als wahres, praxisbezogenes und aktuelles Buch. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Paulus zitiert hier also aus den Psalmen und aus den Propheten. Er sagt weiter in Vers 19, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Das ist sehr wichtig. Diese Worte richten sich in erster Linie an das jüdische Volk. Paulus sagt damit sinngemäß, es ist nicht gut, dass er mit dem Finger auf die Nichtjuden zeigt und sagt, sie täten dieses und sie täten jenes und sie seien solche Menschen oder solche Menschen, denn es ist ja euer eigenes Buch. Es wurde euch zuerst gegeben und es gilt auch euch zuerst. Es gilt erst in zweiter Linie den anderen Menschen. Euer eigenes Buch sagt euch, dass es keinen gibt, der Gutes tut, nicht einen. Alle sind verdorben, alle sind abgewichen. Nun kommt Paulus zu seinem großen Resümee und er arbeitete schwer, um dorthin zu gelangen. Ich denke, auch ihr habt vermutlich das Gefühl, Schwerarbeit geleistet zu haben, wenn ihr nun an diesem Punkt angelangt seid. Vers 20. Darum aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Beachtet, dass es auch hier wieder nur Gesetz heißt und häufig der Artikel das eingefügt wird. Man kann somit Gesetz oder das Gesetz sagen. Das bezieht sich in erster Linie auf das Gesetz des Mose, aber in zweiter Linie auch auf jede andere Form von Gesetz. Niemand wird vor Gott gerechtfertigt werden, indem er sich an Regeln und Vorschriften hält. Das ist die wichtige Grundaussage. Ich muss ein wenig über meine Brüder und Schwestern schmunzeln. Viele von uns sagen, wir sind nicht unter dem Gesetz. Gott sei Dank sind wir nicht unter dem Gesetz. Doch dann machen wir unsere eigenen dummen kleinen Gesetze. Jede Denomination hat ihre eigenen Gesetze. Die Baptisten haben ein Gesetz, die Pfingstler haben ein anderes, die Katholiken wieder ein anderes. Doch kein religiöses Gesetz wird es je schaffen, dass ein Mensch in den Augen Gottes für gerecht erachtet wird. Wir sind im Grunde vom Gesetz des Mose, das ein vollkommenes, von Gott gegebenes Gesetz war, zu unserem eigenen Gesetz übergewechselt. Ich sage nicht, eine geistliche Bewegung brauche keine Gesetze. Jede Gruppe von Menschen braucht Gesetze, um eine gewisse Ordnung zu wahren. Doch das Halten dieser Gesetze, auch wenn du jede einzelne der 33 Regeln deiner eigenen Pfingstgemeinde hältst, macht dich nicht gerecht. Stimmt das etwa nicht? Gott öffnete mir, vermutlich weil ich von Berufs wegen Philosoph war, vor vielen Jahren die Augen für diese Wahrheit. Das Hauptthema des Neuen Testaments ist die Frage, ob wir durch Glauben oder durch das Halten von Gesetzen gerecht werden. Im Laufe meines christlichen Lebens und meines Dienstes bin ich nur äußerst selten Menschen begegnet, die überhaupt jemals ernsthaft über diese Frage nachgedacht haben. Wir haben im Grunde nichts anderes getan, als das Gesetz des Mose über Bord zu werfen und es durch unsere eigenen 7 dummen kleinen Regeln und Vorschriften zu ersetzen. Nicht, dass alle diese Regeln dumm wären, aber sie sind dumm, wenn du meinst, ihre Einhaltung würde dich vor Gott gerecht machen. Wenn ich nun um Handzeichen bitten würde, was ich nicht tun werde, müssten viele von euch zugeben, dass sie bislang immer glaubten, sie seien gerecht, weil sie die Gesetze ihrer speziellen Gruppierung halten. Ihr müsst das folgendermaßen sehen, dadurch werdet ihr nicht gerecht gemacht. Doch wenn ihr durch Glauben gerecht gemacht worden seid, werdet ihr vermutlich zumindest die grundlegenden Gesetze halten. Doch Regeln einhalten an sich macht euch vor Gott nicht gerecht. Versteht ihr den Unterschied? Ich denke, wir sollten das alle mal zusammen sagen. Ich sage es euch vor und ihr sprecht mir dann nach. Sagt es nicht, wenn ihr es nicht glaubt. Regeln einhalten wird mich vor Gott niemals gerecht machen. Nun zusammen. Regeln einhalten wird mich vor Gott niemals gerecht machen. Ich denke, einigen von euch ist gar nicht bewusst, wie weit wir schon gekommen sind. Wenn wir dieses Wegstück nicht schaffen, werden wir die Pilgerreise nie beenden können. Das ist erst Phase 2 und es kommen noch viele weitere. Wenn wir dies nicht klar erkennen und uns aneignen und nicht verstehen, wie wahr und wichtig das für uns ist, können wir keinen Schritt weitergehen und werden immer wieder in dieselben Probleme zurückfallen. Ich persönlich halte Gesetzlichkeit für das größte Einzelproblem des Leibes Christi. Ich glaube, dass Gesetzlichkeit auch die Ursache vieler Sünden im Leib Christi ist, weil sich viele aufrichtige und ehrliche Männer an dieses Regelwerk, was man tun darf und was nicht, halten. Du darfst nicht Ehebruch begehen, du darfst keine andere Frau ansehen, du darfst dies nicht tun, du darfst jenes nicht tun. Und ihre Aufmerksamkeit so sehr darauf konzentrieren, dass sie von diesen Regeln versklavt werden. Du bleibst nicht rein, indem du immer wieder der Lust widerstehst. Denn je mehr du der Lust widerstehst, desto mehr dominiert sie dein Denken. Es gibt einen völlig anderen Weg, um gerecht zu werden. Eine Gerechtigkeit Gottes, die uns durch den Glauben Jesu Christi zuteil wird. Und damit werden wir uns in der nächsten Lehreinheit befassen.